Live auf der Lehramt.
Sigmund Freud sagt ja immer, die Wiederholung des Verdrängten. Ne? Also dass deswegen in dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, wo ich ein Coaching mache, eine Selbsterfahrung mache, Psychotherapie mache, kann ich dem gegenübertreten und ich lerne mich selber nochmal anders kennen. Und dann merke ich auch, wie ich wirke auf meine Schülerinnen und Schüler. Und ich merke auch, warum habe ich eigentlich seit Jahren immer wieder die gleichen Probleme mit dem gleichen Schüler? Oder warum ist es eigentlich, dass die Eltern nie mit mir zurechtkommen? Oder ne, das sind so, ja, dann guck doch mal genau hin, es ist interessant. Warum ist es denn so? Was passiert denn da in dir?
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit. Hallo ihr Lieben, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Folge von Live After Lehramt. Und heute ist eine ganz besondere Folge, denn die wird sogar zweimal veröffentlicht. Einmal anlässlich eines größeren Podcast-Projekts zum Tag der Bildung, United Podcasters for Education. Da geht es um Visionen für unser Schulsystem und auch einmal hier in unserem Podcast Live After Lehramt. Und ich habe lange überlegt, wie könnte ich dazu beitragen, positive Visionen zur Schule zu formulieren, denn mein Podcast dreht sich normalerweise um die Probleme, die Lehrkräfte im Beruf so erleben und ehrlich gesagt wenig um Visionen, die so das ganzheitliche Schulsystem angehen. Aber ich habe eine Person heute eingeladen, die sehr viele Perspektiven auf diese Problematik vereint. Und bevor ich zu viel vorwegnehme, würde ich dich, Julia, einmal dazu einladen, dich vorzustellen. Denn genau, ich glaube, du bist die perfekte Person, mit der man über all diese Themen sprechen kann. Herzlich willkommen, Julia Tietke.
Hallo, ja, schön, dass ich heute hier sein darf und den Podcast mit dir aufnehmen kann. Ich habe Isabel tatsächlich auch schon mal gebeten, mich zu unterstützen, damals bei der Entscheidung, aus dem Lehrerberuf auszusteigen. Ich bin nämlich selbst ausgebildete Lehrerin und tatsächlich auch mit ziemlich vielen Abschlüssen durch Bundeslandwechsel. Eine der Besonderheiten unserer deutschen Bildungslandschaft, würde ich mal sagen. Ich bin eigentlich Grundschullehrerin gewesen und habe aber nie in dem Beruf arbeiten können, weil da einfach keine Stellen zur Verfügung waren und bin dann in Realschulen, Hauptschulen und Gesamtschulen unterwegs gewesen in meiner Zeit als verbeamtete Lehrerin. Heute bin ich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin mit eigener Praxis in Köln und meine Praxis heißt Praxis für Psychotherapie und Prävention, weil mir das so wichtig ist. Und ich bin immer noch sehr viel unterwegs im Bereich Bildung. Das heißt, ich gehe auch in Kitas, ich gehe in Schulen, ich berate Eltern, ich berate Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher und andere Menschen, die im Bildungsbereich tätig sind, weil diese Schnittstelle zwischen der Arbeit in der Schule oder in der Bildung im weiteren Sinne, dem, was zu Hause läuft und dem, was Psychotherapie beitragen kann im Bereich Prävention und auch Therapie, mir so wichtig ist. Genau, und außerdem bin ich natürlich Mutter. Das heißt, das Ganze ist natürlich auch eine Sache, die mich sehr bewegt in Bezug auf meine eigenen Kinder, die dazu begleiten. Meine beiden großen Kinder sind schon in der Schule, die Kleine geht noch zur Kita, sodass ich da auch nochmal die Perspektive habe, als Mutter das Ganze mitzubegleiten. Und man ist ja doch verwundert, ich weiß nicht, wie es dir da ging, Isabel, aber wenn man seine Kinder einschult oder mit Schule zu tun hat in Bezug auf die eigenen Kinder, welche Gefühle da nochmal hochkommen, obwohl man das System kennt oder vielleicht auch, weil man das System kennt. Man hat ganz andere Sorgen und Nöte als andere Eltern, die andere Berufe haben und nimmt das Ganze nochmal ganz anders wahr, wenn man sein Kind in dieses System gibt. Heute, zu diesem Zeitpunkt, in dem wir jetzt hier gerade leben in unserer Gesellschaft und in dieser Bildungskrise, die wir gerade erleben.
Da kann ich dir nur zustimmen. Also dann bist du ja im Bilde. Meine Tochter ist nämlich dieses Jahr im Sommer eingeschult worden, ne? Hast du wahrscheinlich dann verfolgt. Genau, und ich hatte auch genau diese Überlegung. Ich selber bin Gymnasiallehrerin gewesen. Von daher kenne ich das System Gymnasium wahrscheinlich zu gut von innen. Und ich glaube, meine Probleme beginnen eben mit dem Übergang auf die Weiterführende. Der ist für mich sehr emotional belastet, sage ich mal so. Aber jetzt gerade auch die Zeit seit der Einschulung erlebe ich als sehr positiv, was mich auch total erleichtert. Mal gucken, es entwickelt sich ja alles. Genau. Du hast gerade schon erwähnt, Julia, wir sind uns in der Vergangenheit schon mal zusammen über den Weg gelaufen im Rahmen meiner Arbeit. Und da hier auch Personen zuhören, die meine Arbeit noch nicht kennen, möchte ich mich natürlich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Isabel Probst. Ich bin ehemalige Gymnasiallehrerin, war auch verbeamtet im Land NRW. Wir beide sind ja hier in einer ähnlichen Ecke im Kölner Raum, ne? Und bin das seit 8 Jahren mittlerweile nicht mehr. Und seit 5 Jahren bin ich im Kern damit beschäftigt, Lehrkräfte zu begleiten bei beruflichen Veränderungen jeglicher Art, berufliche Veränderungen zu mehr Lebensqualität letztlich. Sei das eine Veränderung in Schule, sei es Kündigung und dann der große Schritt in die freie Wirtschaft, der oft auch sehr angstbesetzt ist, oder eben auch die Selbstständigkeit, manchmal in Form einer Nebentätigkeit oder die Vollselbstständigkeit, so wie es bei dir ist, Julia. Genau, und da sind wir uns über den Weg gelaufen. Okay, jetzt ist eine Frage, die sowohl mir als auch dir, so von unbeteiligten Außenstehenden, immer gestellt wird. Warum macht man das denn? Du warst Lehrerin und dann kündigst du. Okay, du hast jetzt natürlich einen hochprofessionalisierten, wichtigen, anderen Beruf ergriffen. Aber ich denke mir, die Fragen kennst du auch, ne? Also dieses legitimieren müssen. Warum bist denn du aus dem Lehrberuf ausgestiegen? Darf ich dich das mal fragen?
Na klar, ich bin nicht etwa ausgestiegen, weil mir der Beruf keinen Spaß gemacht hat. Ganz im Gegenteil, ich habe meinen Beruf zu sehr geliebt und ich habe gemerkt, dass die Situation sich nicht verbessert. Also ich habe jahrelang eigentlich schon während des Studiums immer sehr an Schulentwicklung gearbeitet, habe mich sehr dafür interessiert, wie geht es Menschen in Schule, wie kommen die da zusammen, welche Bedingungen haben die da zur Verfügung, um gesund zu bleiben und gut zu lernen. Denn das hängt ja durchaus zusammen, das wird immer gerne vergessen, dass die Basis für ein gutes Lernen ja aus der Gesundheit kommt und aus der mentalen und körperlichen Verfassung, in der wir sind. Nur so können wir gut lehren und lernen. Und das ist eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist im Schulsystem, dass das sehr außer Acht gelassen wird. Also die Bedürfnisse der Menschen, die da zusammenkommen, werden ganz oft nicht gesehen und teilweise eben so sehr, dass man sich fragt, wie kann das eigentlich sein, weil es gar nicht so schwer wäre. Also es sind gar nicht die großen Dinge, die man unbedingt verändern müsste. Natürlich können wir jetzt über große Reformationen sprechen, die wir vielleicht gerne hätten fürs Bildungssystem. Aber das, worauf es eigentlich ankommt, ist gar nicht so komplex und muss auch gar nicht von irgendwelchen Entscheidungsträgern ganz oben entschieden werden. Das ist eine Sache, mit der ich sehr zu kämpfen hatte. Das heißt, ich habe in meinem Unterricht, in meinem Einflussbereich immer eine gute Arbeitsatmosphäre gehabt. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinen Schülern und Schülerinnen, zu den Eltern. Das hat alles gut geklappt. Ich hatte ein nettes Team um mich. In der Regel, klar gab es immer welche, mit denen man nicht so kann. Das gibt es in jedem Beruf. Aber insgesamt war das nicht der Grund zu gehen. Der Grund zu gehen war wirklich, dass ich so ein bisschen die Hoffnung daran verloren habe, dass das ein System ist, in dem ich und die Menschen, die ich da begleite, gesund bleiben können. Und dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das ging dann so Richtung, also um die Corona-Zeit herum, hat mich das sicherlich auch nochmal beeinflusst, wie da mit Lehrkräften und mit Schülerinnen und Schülern umgegangen wurde, dass ich einfach erkannt habe, selbst jetzt in der Krise merken die nicht, wo eigentlich der Schwerpunkt sein müsste. Und ich habe damals viel Hilfe angeboten. Also ich bin praktisch an die Entscheidungsträger herangegangen und habe gesagt, ich würde gerne irgendwie unterstützen durch meine Doppelqualifikation. Ich weiß, worauf es jetzt ankommt, damit die Schülerinnen und Schüler nicht den Kontakt verlieren zueinander und damit das alles nicht so starke Folgeerscheinungen hat. Ich würde da gerne was tun. Und auch da war es ein Kampf gegen Windmühlen. Also ich wurde nicht ernst genommen. Ich wurde nicht genutzt. Meine Fähigkeiten wurden nicht genutzt. Und das habe ich einfach zu oft in diesem System erlebt, dass Menschen, die Tolles zu bieten haben und ganz viel tun könnten, um das Ganze zu verbessern, gar nicht gehört werden, nicht gesehen werden, teilweise sogar gedrängt werden zu gehen, weil die ja Unruhestifter sind.
Richtig.
Und das war was, wo ich mir irgendwann gedacht habe, so wie lange willst du das noch machen? Du bist auch verantwortlich für deine Gesundheit, du bist verantwortlich für deine Kinder, du musst gucken, dass das gut läuft. Und ja, ich hatte eben auch eine sehr attraktive Alternative. Der Beruf der Psychotherapeutin ist auch sehr schön. Und habe mich dann entschieden, auf jeden Fall psychotherapeutisch zu arbeiten und nebenbei halt aber immer einen Fuß in der Bildung zu behalten. Ich bin immer noch Dozentin und bilde neue Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus. Und ich bin natürlich dadurch, dass ich in Kitas und Schulen auch als Dozentin arbeite, auch Beratungen mache, Fallbesprechungen mache, immer noch aktiv. Und nur so konnte ich gehen, muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht ganz loslassen musste, sondern so ein bisschen noch mein Lehrer-Ich behalten durfte. Das war ganz wichtig für mich.
Toll. Das heißt, du hast diese KJP-Ausbildung neben der Schule gestemmt?
Teilweise, ja. Also soweit es beamtenrechtlich möglich ist, das ist ja immer ganz schwierig, wenn man verbeamtet ist, kann man ja als Nebentätigkeit nicht alles machen und Ausbildung und Fortbildung, das ist ja so ein Graubereich. Ne? Das heißt, Teile davon habe ich gemacht, als ich als Lehrerin gearbeitet habe, nebenbei. Die Theorieausbildung zum Beispiel, ne, das ist dann nicht so problematisch und praktische Teile musste ich dann natürlich an anderer Stelle machen, weil das so nicht so einfach ging. Aber das ist wohl auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Und es ist nach wie vor schade, dass es Lehrerinnen und Lehrern auch schwer gemacht wird, solche Zusatzausbildungen zu machen oder ne, neue Berufsausbildungen zu machen, weil das ja nicht immer heißen muss, dass man aus dem Schulsystem aussteigt. Ne? Man könnte ja auch dieses Fachwissen sehr gut verbinden und nutzen. Das würde ich mir eigentlich wünschen, dass Schulen ja mehr Menschen nutzen, die psychologische Ausbildungen haben, in welcher Form auch immer. Ne? Da gibt es ja auch tolle Coaching-Ausbildungen, die auch sicherlich hilfreich sind. Es muss ja nicht direkt eine Approbation sein und die ganz große Ausbildung. Aber es wäre einiges möglich, auf jeden Fall.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Jetzt treffen wir uns heute zum Thema Mental Health in Schule. Genau dafür habe ich dich eingeladen. Ne? Und ich glaube, zu diesem Podcast-Projekt gibt es sicherlich ganz viele visionäre Beiträge aus verschiedensten Winkeln, Digitalisierung, Schulentwicklung. Was mir in meinem Alltag als Lehrerin aber eigentlich immer besonders wichtig war, war das Kind, der Mensch. Und vielleicht würde man jetzt heute sagen, ich war irgendwie überidentifiziert mit meinen Schülern. Ich konnte das nicht ertragen, wenn ich da Grenzen setzen musste und so. Auch weil ich immer Klassenlehrerin der Kleinen war am Gymnasium, 5., 6., 7. Da ist man nochmal besonders in diesem Mutterfilm, sage ich mal. Ne? Da werden einem die einzelnen Schüler auch noch so viel wichtiger, wenn man mit Kleinen zu tun hat. War zumindest so meine Erfahrung. Und für mich ist das Thema in Schule eben natürlich, es geht um Unterricht, es geht um die Frage, wie funktioniert gutes Lernen. Aber das alles, genau wie du es gesagt hast, kann ja überhaupt nur stattfinden, wenn das ein angstfreier Raum ist, in dem man gesund sein kann, in dem man gerne geht. Und das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt der Kopf erst aufgehen kann und damit Lernen überhaupt stattfinden kann. Ne? Jetzt würde ich dich gerne fragen, was erlebst du denn heute in deinem Berufsalltag als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin über die Problemsituation in Schule? Also mit welchen Problematiken treten Eltern an dich heran? Was siehst du bei Kindern und Jugendlichen?
Ja, also das, was wir sehr viel sehen insgesamt und das natürlich seit der Corona-Zeit nochmal vermehrt, aber das hat es auch vorher schon gegeben. Ne? Mich stört auch oft ein bisschen, dass alles so auf diese Zeit gemünzt wird, als ob das vorher nicht auch schon so gewesen wäre. Was wir sehr viel sehen, sind Ängste. Und was wir sehr viel sehen, sind Depressionen in jeder Form, die es so gibt. Vor allem erschreckt mich ein bisschen der Zustand der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf Erschöpfungsdepressionen, also das, was wir so umgangssprachlich Burnout nennen. Da spielt die Psychosomatik auch eine Rolle. Das heißt, wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer, die in diesem System wirklich komplett leerlaufen. Wenn wir uns vorstellen, was die für einen Alltag haben, also auch schon kleine Kinder, dass sie im Grunde genommen 8 Stunden am Tag Großraumbüro haben, das ist ja die Regel. Ne? Die Regel ist, die Kinder gehen an eine Ganztagsschule. Das ist ja, also es gibt ja kaum noch Schulen, die keine Ganztagsschulen sind. Mhm. Und wenn sie nicht in eine Ganztagsschule gehen, dann sind sie meistens noch in der UGS betreut, zumindest in den ersten Schuljahren. Oder sie haben ihre ganzen Hobbys am Nachmittag, weil sie ja zum Beispiel Musik, Sport und so weiter noch im Nachmittagsbereich machen müssen, weil die Schule das ja auch gar nicht ausreichend anbieten kann oder in einer Art und Weise anbieten kann, wie die Schüler und Schülerinnen davon profitieren würden für eine ganzheitliche Bildung, ne, wenn wir uns das jetzt mal so angucken. Das heißt, es gibt Eltern, die sehr engagiert sind in Bezug auf Bildung und möchten, dass ihre Kinder, das sind natürlich die, die häufig bei mir landen, weil ich Privatpraxis bin. Das heißt, ich habe sehr viele Patientinnen und Patienten, deren Eltern privat versichert sind, oft auch, weil sie Lehrer sind übrigens.
Oh, spannender Plot-Twist, wenn dann Lehrer bei dir sitzen.
Ja, okay. Das ist ganz oft der Fall. Und das sind ja Menschen, die der Bildung durchaus sehr offen gegenüberstehen, die den Kindern vorlesen von klein auf, ja, die eine ganzheitliche Bildung im Hinterkopf haben, Ideale im Hinterkopf haben. Und diese Kinder laufen oft sehr leer, ne, weil einfach ja zu viel auf einmal gefordert wird und gar nicht so viel gefragt wird danach, was will das Kind eigentlich und wo ist eigentlich der Ausgleich? Also wir sind sehr verkopft mit unseren Vorstellungen häufig Und das führt dazu, dass wir den Körper gar nicht so mitbedenken. Also die eigenen Bedürfnisse und auch so wirklich die ganz basalen. Ich arbeite ganz häufig mit der Bedürfnispyramide nach Maslow. Mhm. Da sieht man das sehr schön. Das ist sehr hilfreich, dass auch, es gibt natürlich andere Modelle, die Ähnliches als Inhalt haben. Aber ich arbeite sehr gerne mit der Pyramide, gerade bei Eltern, weil man da sehr schön sieht, dass die körperlichen Grundbedürfnisse die unterste Ebene darstellen. Mhm. Das heißt, wenn wir das jetzt mal auf Schule übertragen, wenn ich nicht mal essen und trinken kann, wann ich möchte, wenn ich nicht mal auf Toilette gehen kann, wann ich möchte, ja, wo ist da überhaupt eine Grundlage dafür, dass mein Körper sich an diesem Ort sicher fühlt? Wenn es mir zu warm ist, weil die Heizungen wieder nicht funktionieren oder zu kalt, weil man andauernd lüften muss oder weil irgendwie da auch wieder was. Also wir reden wirklich über basale Sachen. Und ich muss auch sagen, wir sind hier in und um Köln, glaube ich, auch nochmal besonders gebeutelt, weil der Zustand unserer Schulgebäude auch sehr schlecht ist, der Personalmangel extrem ist. Also das ist auch sicherlich in anderen Bundesländern nicht ganz so dramatisch oder in anderen Städten vielleicht sogar nicht ganz so dramatisch wie bei uns. Bei uns gibt es in den letzten Jahren ein Riesendrama rund um die Schulplatzvergabe, sowohl für die kleinen als auch für die weiterführenden Schulen. Das sind alles Dinge, die, wenn wir jetzt bei Maslow wieder sind, die zweite Schiene, die Sicherheitsschiene, sehr beeinflussen. Ich kann ja nicht sicher sein, dass ich einen Schulplatz bekomme, dass ich an eine Schule komme, die ich in einem normalen Umkreis erreichen kann, wo ich vielleicht auch Freundschaften finde, die ich dann nachmittags theoretisch wenigstens nochmal treffen könnte. Mhm. Also da fängt es ja schon an. Wir haben unsere Grundbedürfnisse nur in den untersten Bereichen. Wir sind noch nicht bei Wertschätzung und soziales Miteinander. Ja. Wir sind bei körperlichen Grundbedürfnissen, körperlichem Wohlgefühl und wir sind bei einer Sicherheit, die wir nicht haben. Ne? Wir wissen auch morgens nicht, wenn wir zur Schule fahren, muss ich gleich vertreten. Ja, wie läuft mein Tag? Komme ich pünktlich aus der Schule raus? Und die Schüler wissen das auch nicht. Ne? Wer ist jetzt da gleich? Ist die jetzt wieder da oder ist die jetzt weiter dauerkrank? Ja, schreibe ich heute jetzt Mathe oder nicht? Dieses System ist einfach komplett leer und ich spreche immer gerne vom kollektiven Burnout in der Bildung. Mhm. Weil das tatsächlich sowohl in Bezug auf Kitas als auch in Bezug auf Schule, als ehrlich gesagt auch auf Familie, also viele Familien sind auch komplett im Burnout, weil die nur noch funktionieren im Hamsterrad. Ab und zu gespickt mit Highlights wie Phantasialand hier bei uns regional oder ja. Wir fahren mal ins Schwimmbad. Ja. Aber ansonsten haben wir es hier wirklich mit Burnout zu tun. Und das ist eine heftige Sache. Das erklärt aber auch viele Probleme im Bildungssystem, ne, dass wir im Burnout sind und weswegen Fortschritte so langsam kommen.
Sehr nachvollziehbar. Die witzige Überschneidung ist, wenn diese Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann werde ich eine andere Podcast-Folge schon veröffentlicht haben, nämlich zu dem Thema Klagen Lehrkräfte auf hohem Niveau. Das ist ja immer ein Vorwurf, den, ich glaube, den kennt jede Lehrkraft, ne? Auch von vom eigenen Ehepartner, der eigenen Ehepartnerin, ne? Und da habe ich nämlich die Maslow'sche Bedürfnispyramide, die bin ich durchgegangen und habe genau das, was du gerade gesagt hast, bin ich mal auf die Bedürfnisse von Lehrkräften durchgegangen. Und ja, selbst die basalsten körperlichen Bedürfnisse in Schule sind gefährdet, denen kann nicht nachgegangen werden und so weiter. Ne?
Was ja so spannend ist in dem Zusammenhang, wo du das gerade sagst, klagen eigentlich Lehrerinnen und Lehrer, ne, aus gutem Grund oder was ist eigentlich mit denen? Hängt ja auch damit zusammen, was man uns oft sagt, wenn wir erzählen, dass wir ausgestiegen sind oder wenn wir sagen, wir denken darüber nach. Ne? Wenn es da mal passiert ist, kommen nicht mehr so viele komische Nachfragen, aber davor machen alle einem die Hölle heiß. Die Frage ist ja, warum steigen Lehrerinnen und Lehrer in riesiger Zahl aus in den letzten Jahren? Warum kommt auch keiner nach? Das Argument ist nie das Geld. Also es geht nicht darum, ihr habt doch einen sicheren Job, ihr seid im goldenen Käfig, ja, ihr seid super versorgt, ihr habt diese ganzen beamtenrechtlichen Vorteile, solange zumindest noch und wo noch verbeamtet wird. Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Ihr verdient doch eigentlich ganz gut. Also meine Freundinnen, die noch im Lehrerberuf sind, meine ehemaligen Kollegen, mit denen ich noch Kontakt habe, keiner sagt, ich möchte mehr Geld haben. Natürlich wäre das schön, aber darum geht es denen nicht. Es geht immer um was anderes. Es geht darum, dass man irgendwie versuchen will, gesund zu bleiben. Und das ist verdammt schwer in diesem Beruf. Also abgesehen davon, dass man natürlich sich einen anderen Umgang mit seinen Schülerinnen und Schülern wünscht und vielleicht tolle Projekte machen möchte und auch kognitiv vielleicht anders gefordert sein will nochmal im Beruf und sich vielleicht noch spezialisieren will und das geht nicht, weil Personalmangel ist und so weiter. Also abgesehen von diesem Frust geht es aber in aller Regel beim Ausstieg ganz häufig, ich weiß nicht, ob du das so bestätigen würdest, aber was ich so höre, ganz häufig darum, dass man irgendwie versuchen muss, am Leben zu bleiben.
Absolut. Genau,
und
darum
gesund
geht's.
irgendwie und dass die Familie nicht komplett zusammenstürzt, weil man völlig im Burnout ist und so weiter. Also es geht wirklich nicht um solche Luxusdinge wie Geld und irgendwie, ja, ich möchte irgendwie das und das. Es geht nicht darum, dass man 3 Monate im Jahr frei hat, angeblich. Das ist ja auch immer so ein extremes Vorurteil. Mhm. Aber was Lehrerinnen und Lehrer in den Ferien machen, das weiß ja keiner. Ne? Was wir da alles vor- und nachbereiten, wie viele Konferenzen man teilweise hat. Und dass man auch ehrlich gesagt auch einfach mal eine Auszeit braucht, damit man bei Trost bleibt, das sowieso. Mhm. Aber das sind einfach Dinge, die Menschen nicht bewegen, Lehrer zu werden oder nicht zu werden. Mhm. Da geht es nicht ums Geld und um die Freizeit, die angebliche.
Ja, richtig, genau. Es geht ums Gesundbleiben. Und der Mindfuck, wenn ich das Wort jetzt mal gerade sagen darf, ansonsten piepen, der Mindfuck ist, dass die Leute formale Sicherheit verwechseln mit, was ist eigentlich Sicherheit für mich? Und dann denkt man so, oh Gott, aber ich bin doch verbeamtet. Ich bin doch für immer sicher. Und die Pension und so. Was ist mit all den anderen Sicherheiten, mit deiner körperlichen Sicherheit, mit deiner psychischen Sicherheit? Wie fühlst du dich, wenn du in die Schule gehst? Fühlst du dich da sicher? Was ist Sicherheit langfristig? Doch auch deine Gesundheit. Und es gibt ja zahlreiche Beispiele von Leuten, die Pension gar nicht erleben. Oder eben, ich habe auch viele Kundinnen und Kunden, die haben gerade die 30 überschritten. Und da geht es um Dienstunfähigkeit und Frühpensionierung. Was ist das für eine Sicherheit, wenn es jetzt nur um formale Rahmenbedingungen geht? Ne? Also
genau. Ja. Darum geht es halt, ne? Dass auch bei allen Überlegungen, die wir aufgrund des Lehrermangels im Moment so mithören, ich schüttel da nur den Kopf, ne? Dass man dann Modelle findet, dass die Lehrer noch mehr arbeiten müssen und ihnen dann
Richtig.
Aber Yoga-Gutschein geben will oder solche Ideen. Das ist wirklich frech. Das ist einfach frech, wenn man sich das anguckt, was die Menschen da jeden Tag leisten und dann zu glauben, nur mit der richtigen Haltung würde man das schaffen. Ne? Wir sind immer noch Menschen und man braucht einen Ausgleich und man kann nicht immer nur funktionieren über Jahre. Dann läuft man leer. Ne? Und das zieht sich eben komplett durch. Das geht den Kindern und Jugendlichen genauso, wie es den Lehrerinnen und Lehrern geht und den Eltern, die dieses ganze System ja irgendwie mitleben und auch dadurch mit antreiben. Ne? Dadurch, dass wir alle mitmachen, läuft es ja so weiter. Und natürlich sind die Möglichkeiten begrenzt, als Lehrer jetzt zu sagen, ne, ich sage jetzt einfach, ich mache das nicht und ich verweigere jetzt meine Arbeit. Das ist natürlich gerade, wenn man verbeamtet ist, schwierig und vielleicht auch keine wirklich gute Lösung. Mhm. Aber die Frage ist ja, was können wir denn tun,
ne? Richtig.
Im Bereich dessen, was im Alltag überhaupt machbar ist, trotz Personalmangel? Und
genau.
Da hast du vorhin schon angesprochen, dass dir das so wichtig war, immer mit dem menschlichen Miteinander. Und das ist eine Sache, wo ich immer noch große Fragezeichen habe, warum man das eigentlich nicht beachtet, was wir seit Jahrzehnten aus der Forschung wissen, nämlich dass Bindung die wichtigste Grundlage ist für eine mentale, körperliche Gesundheit, beides und auch fürs Lernen. Also ich kann nur mich auf neue Inhalte einlassen, wenn ich mich sicher fühle in meinem Umfeld und dazu gehört eben die Bindung. Das heißt, ich brauche ein Verhältnis zu einer anderen Person, die mir etwas beibringen kann, die ich als natürliche Autorität wahrnehme, weil sie kompetent mit beiden Beinen im Leben steht. Und dieser Mensch kann mich dann sozusagen begleiten beim Lernen und mir zeigen, was ich vielleicht wissen will. Ne? Wir sprechen da auch zum Beispiel, also Erkenntnisse der Motivationspsychologie, der Lernpsychologie werden ja auch nicht wirklich angewandt. In der Schule immer noch. Ne? Also wir haben es alles da, es ist alles da, aber es wird nicht richtig umgesetzt und oft heißt es ja Personalmangel. Ne? Deswegen können wir nicht die und die Fortbildung noch machen und das tolle Projekt. Darum geht es aber nicht, es geht um den Alltag. Also was mache ich als Lehrerin, wenn ich in die Klasse komme? Wie rede ich mit meinen Schülerinnen und Schülern? Wie gehe ich mit Unterrichtsstörungen um? Wie gehe ich mit Mobbing um? Wie gehe ich mit der Frage um, ob wir einen Ausflug machen oder nicht, weil die sich wieder daneben benommen haben? Also es geht wirklich um diese Bindungsarbeit, die wir da jeden Tag leisten, damit überhaupt eine Grundlage da ist, dass die von uns lernen wollen. Und dazu gehört natürlich auch eine Lernatmosphäre zu schaffen, in der wir uns alle sicher fühlen können. Also die Schülerinnen und Schüler und ich selber als Lehrerin auch, dass ich mir das überlege, was brauche ich eigentlich, wer bin ich eigentlich? Ich habe zu meinen Schülern ganz oft gesagt, ich weiß, dass ich sehr geräuschempfindlich bin und das ist ein großes Problem als Lehrerin. Ist nicht so günstig, aber so ist es bei mir einfach. Und sorry, aber ich merke einfach, wenn ihr so laut werdet, ich werde aggressiv. Und davon habt ihr auch nichts, weil ich mich bedroht fühle durch diese Lautstärke. Ja, also wir müssen eine Lösung finden. Und dann haben wir gemeinsam Lösungen entwickelt. Was können wir machen? Sollen wir ein Zeichen vereinbaren? Sollen wir so eine blöde Lärmampel kaufen, die uns eigentlich alle nur nervt? Ja, also, aber manche können damit gut arbeiten. Aber die Frage, was ist für uns hier die gute Lösung, ne, damit umzugehen. Und bei einem Schüler zum Beispiel weiß ich vielleicht, dem ist das wichtig, dass der frische Luft zwischendurch machen kann. Deswegen setze ich den dann dahin, wo er das Fenster selbstständig öffnen kann. Ja, oder warum soll ich meinen Schülerinnen nicht erlauben, im Unterricht zu trinken, wenn ich weiß, das Gehirn braucht Wasser, damit es überhaupt funktionieren kann? Ich fand es immer sehr, sehr speziell, wenn zum Beispiel Kolleginnen mit dem Kaffee in den Unterrichtsraum kommen, aber die Schüler dürfen
nicht. Die Schüler dürfen nicht. Ja, war in unserer Schule so. War in unserer Schule so. Also gab es die Regelung, wird nicht getrunken im Unterricht. Ich habe dann auch nie die Kaffeetasse mitgenommen, aber es gab die Kollegen.
Die gibt es immer wieder. Und da frage ich mich doch, was ist das für ein Umgang miteinander? Warum wundert man sich dann, wenn da Situationen wie zum Beispiel im Mobbing entstehen? Ne? Das ist ja psychologisch sehr interessant. Das steigt ja auch extrem an die letzten Jahre. Unterhalb der Kolleginnen und Kollegen, ne? Aber auch natürlich bei den Schülerinnen und Schülern. Das sind zum Beispiel auch Fälle, die zu mir in die Praxis kommen. Ich habe sehr viele Kinder, die nicht zurechtkommen mit dem Sozialverhalten untereinander. Ich habe sehr viele Kinder, die sehr sensibel sind. Und ehrlich gesagt finde ich deren Gefühlslage häufig normal. Ich finde das normal, dass man gestresst ist, wenn auf dem Schulhof eine Prügelei ist und da hinten irgendeiner Arschloch zum nächsten brüllt und der Lehrer vorbeigeht und nichts macht. Dass mich das bedrückt, finde ich eine normale menschliche Reaktion. Und diese Kinder werden dann oft als hochsensibel abgestempelt und kommen dann zu mir in die Therapie, wo ich denke, ne? Also sowas erlebe ich auch ganz oft. Oder Schulabsentismus, viele, die nicht mehr zur Schule gehen wollen. Und ja, wo ich dann auch in Gesprächen mit dem schulpsychologischen Dienst höre, wir können das gar nicht mehr nachverfolgen, es sind zu viele. Dass man da nicht fragt, warum? Ne? Also warum soll ich an einen bedrohlichen Ort gehen? Jeden Tag 8 Stunden. Ich finde das alles sehr, sehr verständlich, was ich hier beobachte in der Praxis, auch in Beratungsgesprächen mit Lehrerinnen und Lehrern oder Eltern, die sich Sorgen machen. Manchmal kommen auch Eltern zu mir, die deren Kinder ich gar nicht kennenlerne, weil die Eltern sich einfach ein bisschen Rückhalt holen wollen und mal ihre Situation durchsprechen wollen und hören wollen, ist das normal, was können wir tun? Ne? Das gibt's ja auch. Und auch da, das sind immer gleiche Themen eigentlich, die da auftreten, ne? Dass die einfach nicht gut versorgt sind, was Bindungsangebot angeht, was eine soziale Sicherheit angeht und eine rein körperliche Sicherheit angeht.
Das ist natürlich ein fatales Bild, was du da zeichnest, was aber ja Schulrealität an so, so vielen Schulen ist, sicherlich auch nicht an allen, aber an vielen, genau. Und da ist ja jetzt immer das Problem, vieles ist strukturell so. Und die einzelne Lehrkraft kann dann permanent über ihre eigenen Grenzen gehen, um dafür irgendwie zu kompensieren. Aber sie kämpft eben gegen strukturelle Hürden, Hindernisse. Es kann und darf so nicht sein, weil die Stundentafel sieht was anderes vor. Die Stundentafel gibt dafür keinen Raum. Wir haben keine Räume, wir haben keine Räumlichkeiten im wahrsten Sinne des Wortes in Schule für bestimmte Bedürfnisse. Jetzt ist die Frage, was können Schulen denn vielleicht trotzdem tun? Also du hast schon angesprochen, es geht um Bindung. Und was kann getan werden von Seiten einer Schule, die als Kollegium eine Vision hat, die das Thema gerne angehen möchte? Was kann vielleicht von der einzelnen Lehrkraft getan werden? Wer sind so diejenigen, die da Aufträge haben? Und welche Aufträge haben die?
Also wenn wir mal ehrlich sind, wir kriegen das eigentlich nie hin in Schule, dass ein ganzes Kollegium hinter einem Konzept steht. Das wird es nicht geben. Ja. Das heißt, wenn man selber ein Lehrer ist oder eine Lehrerin ist, die bindungsorientiert, bedürfnisorientiert arbeiten möchte, um selber mental gesund zu bleiben und um auch für die Schülerinnen und Schüler ein gutes Lernen zu ermöglichen, dann sollte man sich gut Beratung holen, zum Beispiel bei jemandem wie mir oder sonst bei jemand anders, der einen da begleitet und dass man sich auch vernetzt mit Menschen, die das von mir aus auch in einer anderen Schule, das ist gar nicht so wichtig, aber die dieses Projekt für sich auch bestimmen können und sagen können, ich möchte das nicht mehr, ich will anders arbeiten. Weil man braucht auf jeden Fall Leute, mit denen man sich darüber austauschen kann. Denn Bindungs- und Bedürfnisorientierung bringt natürlich auch Probleme mit sich, gerade in so einem veralteten System, ne, das da Schwierigkeiten haben wird. Wir brauchen also Leute, die mit uns den Weg gehen. Das kann im eigenen Kollegium sein. Das ist natürlich der Idealfall, wenn eine kleine Gruppe sich zur Seite setzt und sagt, wir versuchen es mal anders. Und das Interessante ist, die anderen ziehen dann teilweise auch mit. Natürlich nicht alle. Aber ich habe das immer wieder erlebt, dass Kollegen zu mir kommen und sagen, oder damals, als ich noch als Lehrerin gearbeitet habe, gesagt haben, hör mal, warum ist das bei dir eigentlich so? Das ist doch so eine Chaosklasse. Jetzt hast du die seit 3 Monaten und wenn ich bei dir da an der Tür vorbeilaufe, die arbeiten ja. Was machst du mit denen? Ne? Also, dass sie merken, Die anderen, das bringt was, wenn ich so arbeite. Erstmal denken die, du kannst doch nicht mit denen so freundlich reden, du kannst sie doch nicht selber entscheiden lassen. Doch kann ich in einem gewissen sicheren Rahmen, ne? Das heißt, ich brauche eine gewisse Erfahrung, ich brauche ein gewisses Coaching oder Wissen selber. Was ist denn ein sicherer Rahmen, in dem die auch Entscheidungen treffen können, so eine schwierige Klasse, so ein schwieriger Schüler? Aber wie fühlen die sich denn gesehen und wertgeschätzt? Wenn ich das mal raus habe, dann kann ich mit denen so arbeiten und die anderen im System bemerken das irgendwann und merken, da ist was. Und so kann ich nach und nach vielleicht noch ein paar Leute mehr dazu gewinnen, ne, die dann umsteigen. Ich glaube nicht an die Revolution von oben. Ich glaube wirklich, dass wir von unten selber entscheiden müssen, in kleinen Gruppen versuchen müssen, diesen Wind da zu ändern. Und strukturell kann man aber auch Glück haben, wenn man zum Beispiel einen Schulleiter oder eine Konrektorin oder wie auch immer hat, Personen, die zum Beispiel mutig genug sind, Grauzonen zu nutzen. Denn wir haben
absolut.
Also es gibt unfassbar viele.
Es ist erschütternd, wie viel Spielraum eigentlich da ist.
Wir haben so viel, ja. Wir haben auch Töpfe für Fortbildungen, für Therapiematerialien, die man im Unterricht einsetzen könnte. Ich rede jetzt zum Beispiel von so Mini-Sachen wie Fidget Toys, ja, die wahrscheinlich, wo viele Lehrer Angst haben, die einzusetzen, die aber viele Kinder gut runterregulieren können. So Kleinkram kostet ein paar Euro, ne? Und natürlich kann man das als Lehrer alles selber anschaffen. Man kann auch über eine Einrichtung nachdenken oder wie ich meinen Klassenraum gestalte. All solche Dinge kann man überlegen, ne? Da gibt es ja viele tolle Modelle, die auch so ein Arbeiten ermöglichen, bindungs- und bedürfnisorientiertes. Das kostet teilweise Geld, nicht alles, aber einige Dinge kosten Geld. Wir haben jedes Jahr Töpfe, die verfallen, weil sie nicht abgerufen werden. Das Geld ist teilweise zumindest auch da. Ja, und es gibt diese Grauzonen und Konrektoren, Schulleitungen kennen sich eigentlich damit ziemlich gut aus, weil die ja die Planungen machen und die wissen oft, in diesem Bereich haben wir hier ein bisschen Spielraum und den könnten wir nutzen für unsere Projekte. Also das heißt, wenn man Glück hat und man hat da ein bisschen Leute, die sich strukturell auskennen und die mutig genug sind und noch kreativ genug sind, das ist nämlich ein großes Problem bei Burnout, wenn wir in der Depression sind, dann können wir nicht mehr gut kreativ denken und wir können nicht mehr gut einfühlsam sein. Das hat mit Biochemie in unserem Gehirn zu tun. Und das ist der Grund, warum das auch alles so schwierig ist in diesem Burnout-System. Das heißt, wir müssen die Leute aktivieren, die noch wach sind, die noch können, die noch kreativ denken können, die noch feinfühlig genug sind und die motiviert sind, es anders zu machen. Und diese Leute müssen sich zusammentun und die können dann nach und nach, denke ich, schon noch einiges verändern an ihren Schulen.
Gibt es Positivbeispiele, wo du siehst oder weißt, da hat eine Schule was ganz Cleveres gemacht oder da hat eine einzelne Lehrkraft was gemacht?
Genau, das ist ja eigentlich bei ganz vielen Alternativschulen so oder auch Regelschulen, die wir aus irgendwelchen Dokumentationen über tolle Schulen in Deutschland kennen. Wenn man da mal ganz genau hinguckt, was machen die da eigentlich? Die arbeiten ganz viel am einzelnen Menschen. Die arbeiten bindungsorientiert. Ich rede jetzt nicht von Privatschulen, deren Ziel es ist, dass möglichst viele Schüler da mit einem Einser-Abi rausgehen und Mama und Papa bezahlen teuer dafür, sondern wirklich Schulen, die gut laufen, wo man weiß, im Endeffekt ist es ja so, also dass diese Schulen auch natürlich tolle Zahlen haben, was die Schulabgängernoten angeht. Ne? Das sind logischerweise, das hängt ja zusammen. Aber es gibt ja auch Schulen, die beliebt sind, wo viele Lehrer gerne arbeiten möchten. Es gibt Schulen, wo viele Eltern ihre Kinder gerne sehen möchten. Und da muss man hingucken, warum ist das so? Was machen die anders? Und oft ist es so, dass es einfach eine schöne Arbeitsatmosphäre ist, dass die sich sicher und wohlfühlen können und dass sie deswegen auch so gut lernen können. Das sind nicht immer Schulen, die viel Geld zur Verfügung haben oder irgendwo in einem Stadtteil sind, wo man weiß, okay, das ist das große Bildungsbürgertum unterwegs. Es gibt auch Schulen in Brennpunkten zum Beispiel, die so funktionieren, weil die erkannt haben, wir können nur gewinnen, wenn wir irgendwie mit Bindung arbeiten, weil diese Kinder häufig die Bindung aus der Familie ja auch schon nicht mitbringen. Und das ist nicht nur, ne, in Brennpunkten der Fall, sondern immer mehr auch in gut situierten Familien der Fall, dass eine Bindungssicherheit nicht unbedingt gegeben ist. Ne? Und dass auch übrigens Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher zu den Gruppen gehören, wo nicht sehr viele Menschen sicher gebunden sind. Das heißt, da gehört auch Selbsterfahrung mit dazu, dass man drüber nachdenkt, wie bin ich groß geworden? Wie sind meine Bindungserfahrungen gewesen? Wie kann ich überhaupt mit meinen Schülerinnen und Schülern in Verbindung gehen? Und ist es vielleicht nötig, da auch selber noch mal ein bisschen was dran zu tun?
Richtig. Das sehe ich auch tatsächlich aus meiner Erfahrung aus dem LehrerInnen-Coaching, obwohl ich natürlich keine Psychotherapeutin bin, aber sehe ja nun täglich, was mir die Leute berichten. Und es geht auch viel um unglückliche Kindheiten, um autoritäre Elternhäuser, um Elternhäuser, in denen man nicht gesehen wurde, in denen ein kalter Stil herrschte sozusagen, in denen man nicht gelobt wurde. Und dieses Verhalten wird natürlich reproduziert. Das sehe ich absolut. Ja. Natürlich gegenüber den Kindern, wo man sich ja selber dann drin gespiegelt sieht, als auch gegenüber sich selbst, dass Selbstfürsorge zu kurz kommt. Ne?
Auf jeden Fall. Ne? Sigmund Freud sagt ja immer, die Wiederholung des Verdrängten. Ne? Also dass deswegen in dem Moment, wo ich mir das bewusst mache, wo ich ein Coaching mache, eine Selbsterfahrung mache, Psychotherapie mache, kann ich dem gegenübertreten und ich lerne mich selber nochmal anders kennen. Und dann merke ich auch, wie ich wirke auf meine Schülerinnen und Schüler. Und ich merke auch, warum habe ich eigentlich seit Jahren immer wieder die gleichen Probleme mit dem gleichen Schülertyp? Oder warum ist es eigentlich, dass die Eltern nie mit mir zurechtkommen? Oder das sind so Dinge, die auch kollegial manchmal so zwischen Tür und Angel mit mir besprochen wurden, ne? Dass Kollegen mich auch gefragt haben, es ist komisch, immer wenn so eine Situation kommt, dann passiert dasselbe. Ne? Dann habe ich gefragt, ja, dann guck doch mal genau hin, es ist interessant. Warum ist es denn so? Was passiert denn da in dir? Was passiert denn da im Schüler oder beim Elternteil oder beim Kollegen, wenn ihr immer wieder dieselben Konflikte habt? Was steckt denn dahinter? Ne? Und das ist einfach spannend, weil man da dann natürlich schnell Fortschritte sieht. Sobald einem sowas bewusst wird, kann man was tun. Dann kann man sein Verhalten ändern und kann ja nochmal einen anderen Weg versuchen.
Jetzt sprichst du viel von Bindungsorientierung und ich habe auch schon so ein, ich habe mich damit natürlich auch beschäftigt, als meine Tochter klein war, wo man erstmal bewusst elterliche Entscheidungen treffen muss und überlegen, wie mache ich das denn jetzt mit meinem Kind, wie mache ich das mit der Windel, wie mache ich das mit dem Schlafen im Elternbett und solche Sachen. Darum bin ich mit diesem Begriff vertraut. Vielleicht sollten wir das noch einmal mit Inhalt füllen für diejenigen, die das so gar nicht wissen oder die sich das so halb vorstellen können. Also ich stelle mir das so vor, okay, Bindung, da geht es vor allen Dingen auch darum, dass ich die Zeit habe, mich einem einzelnen Kind widmen zu können. Und da sehe ich im Gymnasium zum Beispiel, habe ich ja gar nicht. Ich weiß zwar, dass ich eine ganz gute Bindung oder ich vermute das zu meinen Klassen hatte, aber ich war auch einfach am Ende, weil ich diese Zeit nicht hatte. Das heißt, was genau meint Bindungsorientierung? Dass ich jedem einzelnen Schüler diese Zeit schenken kann oder kann ich das auch anders realisieren?
Das wäre ja unrealistisch, ne? Weil wir das einfach nicht können. Das können wir auch vergessen. Das wäre auch schwierig mit 12 Kindern in der Klasse. Ja, auch da wäre es schon schwierig, weil, also ich habe selber 3 Kinder und da merkt man ja auch schon, ne? Da kommt man auch an seine Grenzen. Jedem Kind am Tag mal eine Viertelstunde ungeteilte Aufmerksamkeit zu geben, ist an manchen Tagen schon echt eine Herausforderung. Und wie soll das gehen? Im Grunde genommen geht es darum, dass man einem Menschen, einem Gegenüber, egal in welchem Alter, ein Angebot macht, dass man als authentisches Gegenüber reagiert. Das heißt, es ist total okay, den Schülerinnen morgens zu sagen, mir geht's heute nicht gut oder ich habe schlecht geschlafen oder so, ne, es liegt nicht an euch, ich bin vielleicht heute ein bisschen grummelig oder was weiß ich. Also man darf sich zeigen, man darf authentisch sein. Und gleichzeitig erwarte ich das aber auch vom Schüler oder der Schülerin. Am Beispiel der Unterrichtsstörungen kann man das sehr gut sehen. Ne? Also wenn ein Schüler sich daneben benimmt, verhaltensauffällig ist, dass ich das nicht sehe als Provokation, sondern dass ich mir sage, da stimmt was nicht, dem fehlt etwas. Also wenn ich jetzt an die Bedürfnispyramide denke und die gedanklich durchgehe, was ist da los? Und dann mit ihm in Kontakt trete und sage, hör mal, geht's dir nicht gut? Was brauchst du gerade? Warum bist du gerade so schräg drauf? Sollen wir mal rausgehen? Musst du mit mir reden? Willst du was essen, was trinken, musst du aufs Klo, denk mal drüber nach, bist du überfordert, hast du Angst, weil du was nicht verstehst und morgen ist die Klassenarbeit, was ist da los? Ja, also das heißt, den Menschen sehen, ihm ein Gegenüber zu sein. Und das muss nicht jeden Tag bei jedem sein. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schülerin habe, die immer sehr lebhaft ist und ich merke, boah, seit 2 Wochen fällt mir gerade auf, redet die gar nicht mehr im Unterricht, die lacht nicht mehr mit ihren Freundinnen. Ich nehme das wahr und denke mir, okay, ich sollte vielleicht mal die 1:1 ansprechen und mal nachfragen, was ist eigentlich? Ich habe den Eindruck, dir geht's nicht gut. Das heißt, ich muss nicht jeden Tag mit jedem Schüler engen Kontakt haben, sondern es geht darum, dass die sich gesehen fühlen. Und dass, wenn ich eine Abstimmung mache, welcher Ausflug dann gemacht wird, dass dann auch der gemacht wird, den die meisten gut finden und nicht am Ende doch der, den ich oder die Schulleitung gut finde. Mhm. Oder dass man dass man bei Projekten, es geht da auch um Partizipation, ne? Dass man bei Projekten die Schülerinnen und Schüler fragt, okay, das ist unser Thema, das müssen wir machen, steht im Lehrplan, aber wie wollen wir es machen? Worauf habt ihr Lust? Wollen wir vielleicht zwei nebeneinander haben? Die einen machen Gruppenarbeit, die anderen machen Einzel, die machen irgendein Projekt. Also, dass man mit denen in Kontakt geht und die wahrnimmt als Menschen. Und das ist für einige unserer Schülerinnen und Schüler ein neues Erleben, weil die das von zu Hause nicht kennen. Also ehrlich gesagt, je nachdem, wo unsere Schule liegt, für sehr viele Schülerinnen und Schüler ein neues Erleben. Und in dem Moment, wo die neue Arten der Beziehungsaufnahme kennenlernen, dann kann auch etwas ausheilen, was sie aus ihrer Kindheit vielleicht nicht mitgenommen haben. Also wenn ich jetzt gerade an ältere Schüler denke, an 15-, 16-, 17-Jährige, die auffällig sind, ne, im Verhalten und wo wir uns Sorgen machen um deren Entwicklung, dann ist genau das Falsche, sie auszugrenzen und zu sagen, solange du dich nicht so verhältst, weil kann das Kind ja nicht, das ist das Problem, kannst du nicht da und da teilhaben, sozusagen. Mhm. Sondern da muss ich erstmal, ne, in den Kontakt gehen und Brücken bauen, damit ich diesen Menschen signalisieren kann, guck mal, du kennst das, aber es gäbe auch noch das. Und es ist möglich, sich so zu verhalten, es ist möglich. Ich helfe dir dabei, ich erkläre dir das, ich zeige dir das. Und natürlich ist man nur wirklich erfolgreich, wenn es mehrere Kolleginnen und Kollegen machen. In der Grundschule, klar, bin ich viel mit meiner eigenen Klasse zusammen, da habe ich nochmal ein anderes Verhältnis. Die sind auch noch viel offener, die sind auch noch am Anfang ihrer Entwicklung. Ich habe auch mehr Kontakt mit den Eltern. Da lässt sich viel mehr pädagogisch tun. Und wenn die Schülerinnen und Schüler älter werden, habe ich ja dann das Problem, dass ich die viel zu selten sehe. Das heißt, strukturell jetzt wieder gedacht, wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, ich sorge immer dafür an meiner Schule, wenn ich als Schulleiter denken würde, dass ich das Kleine im Großen erschaffe. Das heißt, kleine Teams, die eine Klasse begleiten. Drei, vier, fünf Kolleginnen, die gemeinsam viel Kontakt untereinander haben, die gut zusammenarbeiten können, die eine Klasse über mehrere Jahre begleiten. Die Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer zu stärken in ihrer Funktion. Denen Stunden zu geben für ihre wichtige Arbeit. Ja, also wenn es auch nur eine in der Woche ist, aber irgendwie müssen die das alles schaffen, die Orga und diesen Kontakt zu erhalten. Das sind solche Dinge, auch räumliche Dinge, wie richte ich die Räumlichkeiten ein? Oder ist es vielleicht sinnvoll, die Unterstufe in einen Gang zu setzen, damit die einen sicheren Raum haben, die Kleinen, und ich immer mit den 10-Klässlern und 8-Klässlern, die da rumschubsen im Gang, ja, konfrontiert sind, dass die ein bisschen so ein Nest noch haben und dass die sich untereinander auch kennenlernen. Und dass man mit der Parallelklasse mal einen Schulwettkampf macht im Sport oder ein Projekt gemeinsam macht, ne? Dass die so etwas Kleines haben im großen System. Denn gerade in NRW zum Beispiel, wenn wir jetzt an die Gesamtschulen denken, das ist in anderen Bundesländern ja anders. Wir sind ja nicht gedeckelt. Diese Gesamtschulsysteme werden immer größer. Das sind riesige Lernfabriken. Die Kinder haben da Schwierigkeiten, ein Gegenüber wahrzunehmen. Und daher wären das jetzt so Dinge zwischen meinem persönlichen Weg, wie gehe ich mit meiner Klasse um und in meiner Rolle als Lehrer oder Lehrerin und was kann ich strukturell machen als Schulleiter, als Team, was können wir vielleicht entscheiden? Und das sind teilweise Kleinigkeiten. Also zum Beispiel zu sagen, die Fünfer und Sechser kommen immer in diesen Trakt, ist jetzt keine so große Sache. Na, da kann man einige Dinge tun, doch tatsächlich, die auch nicht Geld kosten. Ne? Also das ist keine große Entscheidung. Aber darum geht es eigentlich. Es geht darum, gegenüber zu sein. Ne? Und wie du das vorhin beschrieben hast, mit der Babyzeit, da ist es ja auch so, das Baby kann uns als Eltern internalisieren, in sich reinnehmen, dieses Liebesobjekt Mama und Liebesobjekt Papa, weil wir positive, feinfühlige Gegenüber sind, die ihm oder ihr helfen in der Not, wenn die Windel voll ist, wenn Hunger da ist. Und so können wir auch Bindungsaufbau mit Schülerinnen und Schülern machen. Wir müssen die Helfer in der Not sein, wir müssen Sicherheit und Kontakt anbieten und feinfühlig auf die Bedürfnisse reagieren. Und dann ist man relativ schnell auch, selbst bei schwierigen Schülerinnen und Schülern, vielleicht sogar gerade bei den Schwierigen, auf einer guten Position. Es ist machbar, aber man braucht Unterstützung, weil es anstrengend ist. Man braucht ein Team um sich, die das auch macht, ja, Menschen, die das auch begleitet und die das interessiert, damit man nicht irgendwann gegen Windmühlen ganz alleine kämpft und auch noch belächelt wird von einigen Kolleginnen und Kollegen.
Richtig.
Was macht die da für ein Hippie-Kar mit denen? Ne?
Also, ich denke da auch gerade, ich habe ja schon gesagt, meine Sicht ist sehr gymnasial, aber ich glaube, die gymnasiale Einstellung ist halt die am wenigsten pädagogische. So habe ich mein Kollegium auch erlebt. natürlich nicht nur, sondern sehr heterogen. Aber Ja, da stelle ich mir das besonders schwer vor, weil ich weiß, ich glaube, alle anderen Schulformen sind pädagogischer als das Gymnasium. Gut, von Berufsschulen kann ich nicht reden. Ich weiß, es ist eine total unterschätzte Form, die eigentlich, glaube ich, ziemlich geil ist. Die kennen nur wenige, Berufsakademien und sowas. Aber alle Sek-1-Schulformen und drunter, glaube ich, sind diesen Aufgaben deutlich aufgeschlossener und auch weiter als die Gymnasien. Und das ist halt die Massenschule, ne? Das Gymnasium, wo alle hin sollen.
Auf jeden Fall, ne? Und da geht man davon aus, auch von einem Schülermaterial, um mal wieder so ein böses Lehrerwort zu benutzen, aus dem Lehrerzimmer, ne? Auf geht's, es hat geklingelt, jetzt kommt Feindkontakt, das ist so einer meiner Favoriten, oder Schülermaterial. Das Schülermaterial des Gymnasiums ist ja auch nicht mehr das, was es vor 50 oder 30 Jahren war. Ne? Das sind durchaus auch viele bindungsgestörte Kinder da und viele Verhaltensauffällige und viele psychisch Kranke. Und ich habe noch vor einiger Zeit wegen eines Patienten mit einem Schulleiter eines Gymnasiums telefoniert und war wirklich sehr irritiert und geschockt von den Aussagen, die da teilweise getätigt wurden. Da musste ich gerade so dran denken, als du sagtest, das ist so, ne, die haben diese Wahrnehmung teilweise gar nicht. Kommt natürlich sehr auf die Schule auch an. Der sagte zu mir, ja, wie psychisch kranke Jugendliche, sowas gibt es hier bei uns nicht.
Ja, richtig. Genau. Und ich war zum Beispiel die erste Beratungslehrerin an meiner Schule. Das gab es vorher noch nicht. Und ich habe mich dann schlau gemacht, weil ich dachte, irgendwie will ich jetzt hier was machen. Ich will hier einen Posten oder einen Job haben, der mir Sinn verschafft. Aha, es gibt eine Beratungslehrerausbildung. Haben wir ja noch gar nicht. Dann ist das Ganze durch die Schulkonferenz gegangen. Ich habe diese Ausbildung gemacht und fertig. Dann war ich dann die Beratungslehrerin. Und die Haltung ganz vieler KollegInnen war, hä? Beratungslehrerin, wen willst du denn jetzt beraten? Also worum geht's jetzt? Also wer Beratung braucht, der ist ja nicht richtig.
Genau.
Das Denken. Also wer hier nicht mitkommt, der muss halt auf eine andere Schule. Und wer Beratung braucht, der ist hier offensichtlich auch nicht richtig. Also unsere Schüler, die dürfen grundsätzlich nur funktionieren und Beratung nicht brauchen. Dann sind sie gymnasialfähig.
Genau. Wenn sie funktionieren im System und grau genug sind, um einfach mitzulaufen. Derselbe Schulleiter, von dem ich gerade gesprochen habe, hat auch was Schönes gesagt in Bezug auf Nachteilsausgleich, weil ich mal danach gefragt habe, warum das eigentlich nicht diskutiert wird bei Menschen, die psychisch krank sind und die in diesem System Prüfungen machen müssen zum Beispiel. Der sagte dann zu mir, dass die Schülerinnen und Schüler an seiner Schule verstanden hätten, dass jeglicher Nachteilsausgleich zu ihrem Nachteil sei. Das fand ich auch eine sehr schöne. Ich bin fast verzweifelt. Da merkt man dann auch, das war natürlich jetzt wieder ein Einzelfall. Ich habe auch ganz oft Gespräche mit Schulleitungen, die ganz engagiert sind und die einfach das Problem haben, wie kann ich denn die Sachen, die für die Schülerinnen und Schüler wichtig wären, umsetzen mit einem Kollegium, das völlig im Burnout ist. Ne? Wie soll ich das machen?
Ja.
Das ist so die Regel, ne, dass ich mit solchen Menschen spreche und auch mit ganz engagierten Lehrerinnen, die dann in ihrer Freizeit noch hier per Zoom mit mir über Schüler sprechen oder sowas oder telefonieren. Und ja, das, ne, die haben einfach so viel um die Ohren. Aber es gibt auch immer mal wieder solche Leute, wo ich wirklich denke, also da ist mit Feinfühligkeit schon sehr lange nichts mehr gewesen und auch mit kreativem Denken nichts mehr gewesen. Und gleiche Erfahrungen habe ich gemacht bei Gesprächen mit Entscheidern. Ich sage das jetzt immer so allgemein, weil ob ich jetzt von Bezirksregierung oder Schulamt spreche, das heißt ja in den Bundesländern dann auch wieder anders. Ja. Ne? Aber mit solchen Stellen habe ich ja auch viel Kontakt gehabt und auch da erlebe ich dasselbe. Also da wird man komisch angeguckt, wenn man Fragen stellt, die eigentlich sehr logisch sind, finde ich. Zum Beispiel habe ich gefragt, ob eigentlich beim Schulneubau auch mal bedacht wird, wie die Räumlichkeiten sind, weil zum Beispiel lange dunkle Gänge ohne Tageslicht dazu führen können, dass Pubertierende sich durchaus gerne in diesen Gängen vielleicht mal prügeln. Und das tun die nicht, weil es da so schön dunkel ist und man das gut machen kann, damit man nicht gesehen wird, sondern weil ein dunkler Tunnel dazu führt, dass wir Menschen uns bedroht fühlen. Dass wir mit unserem Cortisolausstoß dann so weit oben sind, dass nur einer uns doof angucken muss und dann haben wir das Gefühl, jetzt muss ich entweder kämpfen oder flüchten. Also sowas müsste eigentlich bedacht werden, schon bei so basalen Entscheidungen wie wird eine Schule gebaut? Was soll das für eine Architektur sein? Na, und auch da guckt man mich an, warum? Warum sollte man über sowas nachdenken? Ne? Und die Schulen, die jetzt heute entschieden und geplant werden, sind ja Schulen, die in 15 Jahren gebaut werden. Ja? Also das heißt, wir haben das Problem noch sehr lange, dass sowas nicht mitgedacht wird. Also ganzheitliches Denken ist nicht so wirklich präsent gerade. Ja.
Okay, lass uns langsam schließen, Julia. Das ist jetzt... Klingt nach einer schlechten Prognose, so ein bisschen, ne? Wo siehst du die Chancen? Also, um das Ganze ins Positive zu wenden. Welche Schulen können das schaffen? Oder was braucht es, damit das wirklich eine realistische Vision wird?
Ja, ich sag immer, gute Schulen sind menschengemacht. Es ist völlig egal, ne, in welchem Viertel die sind oder wie viel Geld die zur Verfügung haben oder ob die einen großen Personalmangel oder einen kleinen Personalmangel haben, denn irgendwie haben wir ja alle Mängel, die wir gerade verwalten. Es geht darum, dass wir Lust haben, es anders zu machen und dass wir uns nicht von irgendwelchen angeblichen Strukturen, die immer schon so gewesen sind, ausbremsen lassen. Und es gibt auch viele neue, junge Kolleginnen und Kollegen und auch viele Ältere, die anfangen umzudenken. Das sieht man ja, was alles an, also allein dieses Projekt jetzt den längsten Podcast zu machen zu diesem Thema. Na, oder auch Bildungsdemonstrationen, die immer häufiger stattfinden in verschiedenen Teilen Deutschlands. Und ja, auch viele Influencer, ne, in den Social-Media-Kanälen überall. Es gibt immer mehr Menschen, die sich mit Bildung auseinandersetzen. Da kommt eine Welle und die kommt von unten, die kommt nicht von oben. Und mich beruhigt das sehr, mich macht das ganz glücklich, weil ich denke, wäre jetzt vielleicht nicht zu meiner Lehrerinnenzeit gewesen, dass ich davon auch wirklich große Effekte gespürt hätte. Deswegen war es okay zu gehen. Aber ich merke, da kommt ganz viel aus der Erschöpfung und aus der Wut, aber auch nochmal so eine Kraft, ja, die dann die Menschen dazu bringt, es anders machen zu wollen. Und wir haben ja auch Strömungen in der Pädagogik, die uns dazu befähigen, anders zu denken. Das heißt, diese ganze Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung durch solche Autoren wie Nora Imlau und Susanne Mirau und so weiter. Das sind ja so diese Bestseller der letzten Jahre, die Eltern ja auch kaufen. Also das heißt, da kommt ja nochmal ein anderes Bewusstsein durch diese neuen Kinder, die kommen, durch die neuen Eltern, die in dieses System kommen und die teilweise das Problem haben, dazu beraten wir auch oft in der Praxis, ja, jetzt habe ich mein Kind so begleitet und jetzt gebe ich das aber in dieses System. Ja, das ist für mich total verrückt, ja, dieses System da zu haben und dieses tolle Kind, was ich mit so viel Liebe und so viel Selbsterfahrung und Versuchen, ne, meine eigenen dunklen Schattenseiten zu entdecken, da großgezogen habe und gebe das jetzt aber an einen Ort, der so anders ist. Also das heißt, da kommt ja eine andere Bewusstheit nochmal und wir haben die Zahlen, die zeigen, es steigen Lehrer aus, es kommen nicht neue nach. Irgendwann muss man sich ja damit mal beschäftigen. Warum ist das so? Warum ist unser System in so einer Krise? Und das passiert gerade. Ganz viel gute Auseinandersetzung. Und ich glaube auch, viele Dinge weisen in die gleiche Richtung. Also die meisten Dinge, die wir so erleben, haben mit Bindung und Bedürfnisorientierung zu tun. Ne? Und das ist ja der rote Faden. Da kommen wir irgendwann alle hin. Also ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr so düster. Ich denke, das braucht alles seine Zeit. Und dass wir einfach aufgeben müssen, auf irgendwelche großen Entscheidungen von oben zu warten, sondern wirklich für uns selbst, in unseren Teams, in unseren Klassen und Schulen zu schauen, was wir selber machen können. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Vielen lieben Dank. Das als Schlusswort, liebe Julia. Wie kann man dich finden? Ich schätze, hier haben Personen zugehört, die da jetzt mehr wissen wollen oder einen Sparringspartner brauchen oder eben einfach auch Eltern, die über Unterstützung nachdenken.
Genau, ja, man findet mich online. Ich habe keine Website, immer noch nicht geschafft in den letzten Jahren, aber ich bin auf der Buchungsseite Kikudu vertreten und wenn man meinen Namen googelt, dann kommt man wahrscheinlich auf diese Seite. Man findet da meine ganzen Kontaktdaten, also E-Mail-Adresse, Handynummer und so weiter und kann mich dann kontaktieren und ich habe ja auch ein Team um mich, die auch beraten und begleiten können bei diversen Problemen. Wir bieten natürlich vieles auch online an, auch Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer bieten wir online an. Also auch wenn man jetzt nicht aus Köln kommt oder drumherum, darf man durchaus uns auch kontaktieren und wir versuchen dann auf jeden Fall zu helfen. Auch wenn wir vielleicht selber nicht kommen können, dann finden wir in der Regel jemanden oder können online was anbieten, dass man zumindest so ein bisschen in die Richtung gehen kann, gemeinsam ein kleines Stück.
Super. Ja. Prima. Und um deinen Namen nochmal zu sagen, Julia Tietge. Genau, aber ich glaube, das schreibe ich dann auch in den Folgentitel, damit da kein Nachfragen entsteht. Prima. Ja. Für all diejenigen, die diese Podcast-Folge im Rahmen des Projektes United Podcasters for Education gehört haben, auch hier nochmal die Einladung, weiterzuhören bei meinem Podcast Live After Lehramt. Lässt sich leicht googeln. Mein Name ist Isabel Probst. Genau das ist auch meine Domain.de. Ja, und dann hoffe ich auf einen Impact dieses tollen Podcast-Projektes und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine schöne Woche. Danke dir, Julia. Tschüss.
Sehr gerne. Tschüss.